Herr, lehre mich doch, dass es ein Ende mit mir haben muss und mein Leben ein Ziel hat und ich davon muss. Siehe, meine Tage sind eine Handbreit bei dir, mein Leben ist wie nix vor dir, wie gar nix sind alle Menschen, die doch so sicher leben. Sie gehen daher wie ein Schatten und machen sich viel vergebliche Unruhe. Sie sammeln und wissen nicht, wer es einbringen wird. Nun her, wessen soll ich mich trösten? Ich hoffe auf dich. Höre mein Gebet, Herr, und nimm mein Schreien. Schweige nicht zu meinen Tränen, denn ich bin ein Gast bei dir, ein Fremdling wie alle meine Väter. Amen. Bitte nehmen Sie Platz. Wir machen weiter ab Vers 14. Ich sah an alles tun, das unter der Sonne geschieht, und ich sehe, es war alles eitel, das haben wir sehr viel mit diesem Thema Eitelkeit, ein Haschen nach Wind, krumm. Ich gehe immer in der Bibel von der Bildsprache aus, und das ist leider, soweit ich weiß, überhaupt nicht gelehrt, denn die Bibel redet durch Bilder. Haschen nach Wind. Was bedeutet Wind in der Bibel? Wind ist ein stehender Begriff in der Bibel. Was bedeutet das? Das ist auch mein Taubtext, Nikodemus. Wind ist Zeichen für was? Für was? Haben Sie keine Angst, Fehler zu machen. Ich habe viel Fehler in meinem Leben gemacht und deswegen habe ich viel gelernt. Es gibt keine dumme Antwort. Nur dumm ist, wenn man Angst hat, Fehler zu machen. Man lernt aus Fehler. Ich habe meine Professoren, vor allem in Theologie, sehr viel angegriffen und sie haben was von mir gelernt, das werden sie auch bestätigen, und ich habe was von ihnen gelernt. Aber wenn man ruhig ist und keine die Frage oder die Antwort nicht rausbringt, dann lernt man nicht. Machen Sie einen Fehler, sagen Sie mir, was Wind bedeutet. Ja, Wind ist der Geist Gottes. Gottes Geist schwebte über das Wasser mit Wind bei Pfingsten, bei Mose und die 70 Älteste. Aber hier, und das ist das Faszinierende, dieses Bild dreht sich in das Umgekehrte. Wir haschen nach Wind, als ob wir über Gottes Geist verfügen kann. Und es gibt Christen, und sehr beträchtliche Christen heutzutage, die haschen nach Wind. Die wollen über Gottes Geist herrschen, die Geist instrumentalisieren. Es gibt denen, die wollen das mit der Endzeit, mit alles. Ich war eingeladen, einmal in eine große pietistische Gemeinde zu sprechen, was Jesus vorhat. Ich habe gesagt, fragen Sie ihn, nicht Jaffin. Die glauben, dass man so plangemäß alles weiß, was geschehen wird, die sind Narren. Die Schriftgelehrten Pharisäer haben das auch gedacht und sie haben Jesus nicht angenommen. Zentrale Dinge wissen wir, aber wie das alles zusammenreimen, das gehört Gott. Und so ist es mit dem Geist. Karl Barth hat ein sehr intelligenter, sehr tiefsinniger Satz hier. Ich zitiere ihn nicht sehr gerne, weil vieles bei ihm liegt, mag ich nicht. Aber er hat gesagt, Religion ist der Versuch, Gott im Griff zu haben. Wir wollen zum Herrn. Wo Offenbarung ist Gottes Weg, uns in Griff zu haben, das bedeutet, er kommt zu uns. Und alle Religionen suchen Gott. Wo in die wahre Offenbarung im Alten und Neuen Testament, Gott suchte uns, er kommt zu uns. Now hier, haschen nach Wind. Wenn Wind Heiliger Geist ist, und das ist es, Wind ist nicht verfügbar. So steht deutlich in meinem Tauftext über Nikodemus. Die kommt wann und wie er will. Und wir können nicht wissen, wo sein Ursprung ist, und wir können nicht darüber verfügen. Ich kann den Wind nicht im Griff haben. Versuchen Sie draußen, wenn es windig ist, der Wind im Griff zu haben. Es geht Ihnen, zerrinnt durch Ihre Finger, ist weg. Hier ist ein Haschen nach Wind, und das passt genau zu Barths Vorstellung. Die Menschen haschen. Die wollen das im Griff haben, was nur uns in Griff bringen kann. Es ist sehr interessant, dass in der Bibel es gibt viele Texte, wo Positive in Negativ umkippt und Negativ in Positiv. Ich gebe euch ein Beispiel, ein Vortrag, die ich sehr viel halte über Psalm 118. Das ist der große Passionspsalm Jesu. Schauen wir, wo hier 118, eine Sekunde haben wir das, wie zentrale Heilsvorstellungen in Negative gebracht. Sie umgeben mich von allen Seiten. Jesus redet jetzt Passion auf den Weg nach Jerusalem und die sind seine Feinde. Alle Heiden umgeben mich, sie umgeben mich von allen Seiten. Wo diese Vorstellung von allen Seiten umgibst du mich her, ist eine wunderbare Segensaussage. Gott segnet uns, er ist nah. Und hier, genau das gleiche Bild kehrt um in das Negative. Oder schauen Sie ein paar Sätze weiter. Sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen. Wer hat Gott in einem Dornbusch in Feuer erlebt? Mose. Und hier wird es genau umgekehrt. Sie entbrennen wie ein Feuer in Dornen. Und das ist nicht nur so in Bezug zu Bilder. Es ist so in Bezug zu Orten. Es gibt einen Ort nicht weit weg von hier, wo berühmte Glaubensleute gekommen sind. Die Gründer der Basler Mission, als das noch biblisch war. Und ich glaube, Krishona auch. Und dieser Ort hat sicherlich, war voll mit Heiligen Geist. Und als ich da kam, von CPJM eingeladen, waren 15 Leute da und diese Riesenkirche war leer. Martin Luther sagt, es gibt ein Zeit, wenn der Heilige Geist da ist, und es gibt ein Zeit, wenn sie nicht mehr da ist. So sagt er über die Reformation in Deutschland. Heutzutage, das ist ein harter Satz, Europas Zeit ist hinfällig. Das ist in Amerika wohl bekannt. Amerika, 40% der Amerikaner gehen jeden Sonntag in Gottesdienst. Und sie nehmen Europa von Glaubensrichtung überhaupt nicht mehr ernst. Als ich sprach in Fort Myers Beach, der Pfarrer, der mich vorstellt, hat gesagt, er hält mich für ein Deutscher, vielleicht sogar für eine Schwabe, für meine Aussprache. Er sagte, wir danken Sie, dass Sie uns Martin Luther gegeben hat. Ja, was meint er damit? Luther war sehr wichtig in seiner Zeit, aber in Deutschland heute spielt Luther keine wesentliche Rolle, auch vielleicht einmal in ein Kino, sonst nicht. Die Zeiten kommen und gehen. In China, wo schreckliche Verfolgung gegen die Christen gibt, wächst der Glaube ungeheuerlich. Ich erlebe das im Zug. Saß ein Chinese neben mir und wir kamen in Gespräch und er hat mir gesagt, ich war gerade getauft mit meiner ganzen Familie. Das ist ein ganz brennender, eifernder Christ. Das passiert hier auch unter den Chinesen. Und so ist es mit dieser Haschen nach Wind. Es gibt eine Zeit, wenn der Wind, der Heilige Geist da ist. Und es gibt eine Zeit, wo man sehr schwierig hat, das überhaupt wahrzunehmen. Denn so viele Einflüsse sind negativ da. Ich gebe dieses klassische Beispiel jetzt. Dieser fromme Katholik, der sollte eine Richterstelle in der EU-Kommission und der würde abgelehnt, weil er glaubt, dass Homosexualität Sünde ist. Und er zitiert aus der Bibel. Die Bibel spielt keine Rolle mehr. Es sind wir, die eine Rolle, und wir erlauben alles, Homosexualität und alles Mögliches. Der Geist Gottes weht sehr selten hier am Moment. Wo das Christentum in Europa aktivste ist, ist in katholische Länder, nicht in evangelische. In Polen, in Irland, zum Teil in Spanien, in Italien. Und deswegen müssen wir uns selber in Frage, und ich tue das immer als guter Jude, ein Jude stellt sich selber in Frage, was hat uns gefehlt? Was fehlt an der lutherischen Glaube, dass in dem Kampf gegen Kommunismus, es war die katholische und die Ostkirche, die sich viel besser erhalten als wir, mit sehr wenigen Ausnahmen. Sachsen ist eine Ausnahme, wo sehr fromme Christen dort alles Mögliche erlebt, von Hitler über die Stasi. Und ich glaube, das ist sehr wichtig, wenn wir reden hier über Gottes Geist. Ich glaube, Luther hat manche sehr grundsätzliche Fehler gemacht. Und das darf man in lutherischen Kreisen nicht sagen, aber ich werde es sagen. Eine Fehler, die er macht, war in Bezug zu den Juden, und ich glaube, das ist wohl bekannt. Als die Juden sich nicht bekehrt haben, hat er eine schreckliche Schrift, die Juden und ihr Lügen, 1543. Und ich sage euch eines, und das habe ich selber entdeckt. Es steht in Hesekiel 4, wegen 390 Tage Schuld kommt ihr ins Gericht, Israel. Wir wissen von Daniel, jeder Tag ist ein Jahr. Genau 390 Jahre nach Luthers Schrift, wo er sagt, alle Synagoge soll niedergebrannt und alle Juden sollen ein gelbe Sterne tragen, ist Adolf Hitler hier an die Macht gekommen. Hesekiel 4, diese 390. Luther hat auch eine sehr große Fehler gemacht in Bezug zu der Gegenreformation. Luther hat alles auf das Wort, und das ist richtig, das Wort ist das Zentrum. Aber zum Beispiel das Bild, Luther hat nicht gegen Bilder in die Kirche, Zwingli und Calvin, aber ich finde es sehr, sehr schwierig, Vorträge zu halten über die Bildsprache in der Bibel, und komme ich in eine reformierte Gemeinde, wir haben jemanden hier reformiert, wo Bilder überhaupt nicht erlaubt sind. Wenn die Bibel voll mit Bilder ist und man geht in einen Gottesdienst und kein Bild ist erlaubt, dann wie sieht man die Verbindung? Weil das ist biblisch. Die Gegenreformation war viel kluger. Die haben Bilder positiv benutzt in dieser Sinn. Wo es negativ benutzt ist in die Ostkirche, wo Bilder wirklich angebetet worden. Ich habe eine Ikone aus dem 17. Jahrhundert, die einfach weggeküsst ist. Wir müssen uns verstehen, und ich glaube, eine dieser Manko haben wir jetzt geantwortet, die persönliche Beziehung. Als ich erst nach Deutschland kam, der Pfarrer grüßte nicht bei die Eingang und Ausgang, ich tue das immer. Man ging rein und man ging raus. Und alles wird abhängig auf das Wort. Aber was passiert, wenn das Wort nicht biblisch gepredigt? Und das ist die Mehrzahl der Gottesdienste unter uns. Lass uns klar sein, dann hat man nichts. Vielleicht ein Gebet hier oder ein Lied da. Und ich glaube, die Hauskreisbewegung ist sehr wichtig in dieser Sinn, wenn die richtig verstanden wird. Eine persönliche, seelsorgerliche Beziehung. Das es geht nicht nur um den kirchlichen Gottesdienst, sondern die Vertiefung. Und deswegen sind wir hier, denn die Gemeinschaftsbewegung genau betont das, die Vertiefung des Wortes, nicht nur im Gottesdienst, sondern außerhalb Gottesdienst. Das brauchen wir. Die Menschen sind sehr einsam heute und die Menschen brauchen persönlicher Kontakt und Verbindung. Ich habe öfters erlebt, dass die Leute mich danken, dass ich denen grüßen, wenn sie im Gottesdienst oder außerhalb gehen oder wenn sie hier bei einem Seminar. Denn unser Gottesdienst wirkt für viel sehr kalt. Verstehen Sie, was ich meine? Wir müssen überlegen, wie diese Mankos überwunden. Denn es ist nicht zu zweifeln, dass in den Kampf gegen Kommunismus wir nicht auf dem Niveau der katholischen Kirche war. Die haben große Märtyrer gehabt, zwar wir haben solche, aber in Polen zum Beispiel, wir haben kein solches Beispiel. Wir müssen überlegen und nicht sagen, weil das katholisch ist, ist es falsch. Die Frage ist, ob das sich mit der Bibel zu vereinigen. Und Luther ist nicht immer mit der Bibel zu vereinigen, zum Beispiel sein Antisemitismus. Wir müssen selbstkritisch sein, wenn wir wachsen wollen. Das ist der Prozess des Reifwerden, ist zu lernen, was denn, das ist die Zielsetzung von dieses Buch, wir haben ihn erlebt, zu lernen von unseren eigenen Fehlern und von anderen, die um uns sind. Und wir müssen sehr selbstkritisch mit uns hier in Deutschland, das Land der Reformation, wo die evangelische Kirche leer sind, zum guten Teil. Wir müssen fragen, warum sie leer sind, was wir dagegen tun können, und ich halte das für sehr wichtig. Und wir sehen hier diese Wind. Wind ist was sehr positiv in der Bibel. Hier kehrt es in das Gegenteil. Die Reformation war zentral, nicht nur für Deutschland, sondern für Amerika, für China und für die ganze Welt und für alle Zeiten. Aber wie lang bleibt dieser Wind, dieser Heilige Geist unter uns? Ich glaube, wir müssen selbstkritisch auch mit unserer eigenen Frömmigkeit. Denn eines, was ich erlebe sehr häufig, meine Frau ist Seelsorger, ist die Einsamkeit viel unserer Christen heute. Depression, Vereinsamen. Was können wir tun, dass wir diese Menschen dienen, persönlich? Ich habe, als ich Pfarrer war hier in Malmsheim, habe ich jede Woche die Kranken im Krankenhaus besucht. Ich habe es durchgesetzt, dass die Pfarrerliste überhaupt gibt, sonst würde keine gegeben, wegen Datenschutz. Und ich kam zu den Menschen, die in Not waren, und die sind dann viel empfänglicher für Gebet und für Gespräche, wenn sie krank sind. Einer hat mir neulich gesagt, ein sehr frommer Pietistin, das war mir sehr fremd, als sie in Mamsheim sagt, ich will wissen, wer krank ist, dass wir für denen beten. Denn viele Leute finden, ich habe irgendwo aus einer falschen Bescheidenheit, man soll nicht für mich beten. Ich brauche Gebet. Und ich glaube, das ist sehr wichtig. Ich habe das als Pfarrer gemerkt, dass die Gespräche, die wirklich weitertragen sind, waren die Beerdigungsgespräche, wo Menschen am meisten ansprechbar. Und ich glaube, sie sollen in ihre Gemeinden, ich rede sehr praktisch, suchen, wo Menschen krank sind, in Not sind und besuchen sie denen. Nicht sagen, das soll der Pfarrer oder das soll jemand anders. Wir sind allgemeine Priestertum, das ist eine große Errungenschaft der Reformation gegen die päpstliche Vorstellung und Priestervorstellung von der katholischen Kirche. Aber das muss zu Geltung kommen, allgemein Priestertum. Das bedeutet, Sie sind gefragt, nicht nur der Pfarrer. Eine Gemeinde kann keine Erweckung erleben. Meine Gemeinde hat eine kleine Erweckung erlebt. Natürlich, manche haben gesagt, die kommen im Gottesdienst zu mir wegen mein komisches Deutsch. Das ist vielleicht auch möglich, aber die Gemeinde hat eine Erweckung, weil ich sehr gute Mitarbeiter und jeder hat was zu tun. Jeder hat eine Rolle. Und wissen Sie, das ist nicht nur für die andere wichtig, sondern für sich selber. Wenn Sie eine Andacht selber ausarbeiten, Sie gewinnen 100-mal mehr, als wenn Sie eine hören. Weil wenn Sie das machen, müssen Sie in die Texte, das haben Sie sicher in Ihrem Anfang, als Sie Texte selber, ist eine ganz andere Sache, weil man muss selber das in die Tiefe verstehen. Und es ist was ganz anderes, aktiv oder passiv, das wahrzunehmen. Hier gibt ein zweites Wort, der sehr zentral ist, krumm. Erst kommt Wind, dann krumm kann nicht gerade werden, noch was fehlt, gezählt werden. Was bedeutet krumm? Wenn Sie die Bibel sehr genau lesen, Sie werden merken, dass es gibt Themen, die durch die ganze Bibel gehen. Theodor Fontane, ich halte ihn für Deutschlands größter Romancier, ein ganz tiefsinniger Mann, hat ein Buch geschrieben, Irrung und Wirrungen. Und mit diesem Titel hat er eine zentrale Thema der Bibel angesprochen, wahrscheinlich ohne das zu wissen, oder vielleicht schon, er war ein sehr gebildeter Mann. Wenn Sie schauen, die Menschen in der Bibel, die gehen alle krumme Wege. Schauen Sie die Menschen da, Mose, Totschlag, in die Wüste geschickt werden. David, Ehebruch und Mord. Maria Magdala, eine 7 böse Geister geplagt. Das bedeutet, sie benutzt Schöpfungskraft negativ, sie war Hora. Schauen Sie dort, Saulus, ein Mörder, Stephanus, er ist geistlich dafür verantwortlich, auf den Weg ein Massenmörder zu sein nach Damaskus. Theodor Dostoevsky, der ein Pietist war, ein tief frommer Christ, hat gesagt, alle die großen Gestalten in der Bibel sind große Sündige. Er war selbst einer, er war ein Spieler und er könnte mit diesem Zug sehr schwer zurechtkommen. Aber er hat hier einen großen Fehler gemacht. Der meinte dann, um wirklich ein großer Gläubiger, muss man ein großer Sündiger. Und Luther hat eine viel bessere Art, mit sowas umzugehen. Er sagt, liest die Bergpredigt. Gott verlangt Vollkommenheit, er verlangt konsequente Feindeslieben, er verlangt ein Leben ohne Hass und Begier. Und Luther sagt, wenn man das liest, geht man auf den Knie und dankt Jesus, dass er das im Geist erfüllt, was nicht im Geist zu erfüllen ist. Sie brauchen keine Hore und Diebe und so weiter, um dann Heiliger zu sein, wie Dostoevsky das sieht. Überhaupt nicht. Sie brauchen nur die Bergpredigt lesen und merken, was Gott von uns fordert. Das ist die endgültige Auslegung des Gesetzes Mose. Mose sagt euch, ich sage euch, Vollkommenheit, gibt jemand hier, der vollkommen ist? Konsequente Feindeslieben, ein Leben ohne Hass und Begier. Und dann merken sie, wie krumm ihre eigene Wege sind. Ich leide an mir selber. Und ich behaupte, das ist nicht ein Jaffin-Problem, sondern ein tiefchristliches Problem. Ein Christ, der nicht an sich selbst leidet, ist kein Christ. Wenn ich sage, oh, schau, wie fromm ich bin. Und schau die Böse, die Jugend. Und schau mal, wie das alles so falsch gemacht. Aber innerlich meinte ich. Wer hat das im Jesu im Neuen Testament so gemeint, ich bin fromm und ich bin gerecht und dieser arme Zöllner, der Schmiergeld nimmt und sich entfremdet von seinem eigenen Volk, wer war das? Pharisäer. Ja, die Pharisäer. Und das ist eine sehr große Gefahr unter uns. Das Pharisäertum, dass wir glauben, schau die üble Welt, aber ich habe mit der üble Welt nichts zu tun. Ist das so? Die Welt ist zutiefst in jeder von uns. Und jetzt will ich auch hier eine zentrale Frage ansprechen, die mir sehr wichtig geworden ist. Wissen Sie, in Altgriechenland gab die Auffassung von einem Matrose, er musste, ich kann die Ort nicht mehr erinnern, er muss zwischen zwei Riesenfelsen gehen, das ist eine griechische Insel, ich weiß nicht welche, dass er zum Strand kommt. Die eine heißt Skille und die andere heißt Charybdis. Man nennt sich, es sind volkstümliche Skille und Charybdis. Das bedeutet zwei verschiedenen Arten von Gefahren und man muss streuen zwischen diese Gefahren. Für uns Christen, und ich rede jetzt über das Problem hier jetzt krumm gehen, weil es geht um krumm, wenn man bei Skille oder bei Charybdis landet. Was sind die zwei Gefahren? Die eine ist Ghettoisierung und die andere ist Verweltlichung. Und in unserem frommen Kreis sind die Ghettoisierung ist die stärkere Problem. Ghettoisierung meine ich, wir wissen, wir leben in einer Welt am Ende der Tag, die gegen uns ist. Die Medien sind gegen uns, die Bevölkerung sind gegen uns. Und deswegen, und das ist richtig, brauchen wir diese tiefe, innige Gemeinschaft miteinander, auch als Korrektor für unser eigenes Glaube. Durch den Predigt, durch die Brüder und Schwestern, durch die Bibel. Wir müssen uns immer mehr vertiefen und merkwürdigerweise, solche Treffen wie heute nehmen immer ab. Ich habe gerade gehört von jemandem in meiner Gemeinde, vom Bruderbund, die Jahr vorher waren 70 Leute angemeldet, dieses Jahr 32. Hier, ich habe nie weniger als 30 Leute angemeldet, dieses Jahr 17. Das ist überall im Lande, ich habe mit vielen gesprochen. Das bedeutet genau, was wir brauchen. Das tun wir nicht. Wir wollen Action. Wir wollen was erleben. Das ist Spreu für den Wind. Wir brauchen einander. Wir brauchen diese vertiefte Gemeinschaft in den Worten. Das ist eine Zielsetzung, Pietismus, nicht wahr? Die Vertiefung durch die Stund, durch die persönliche Begegnung, auch jetzt in Hauskreisen. Aber da steckt eine Gefahr. Die Gefahr ist Ghettoisierung. Wir fühlen sich wohl untereinander. Da brauchen wir nicht mit dieser Leute, die so anders sind und so gegen uns sind. Und dann gibt die Gefahr, wir bekämen uns in unser Kreisen. Und die Missionsbefehl dann wird total vernachlässigt. Das ist die Gefahr der Ghettoisierung. Ghetto war ein jüdischer Begriff. Das war die Notwendigkeit, die Hasidim zum Beispiel, sich zu schützen gegen die Welt um sich her. In Polen, in Russland und so weiter. Es ist sehr wichtig, diese biblische Vertiefung, und die ist heute vernachlässigt. Und das ist die allerwichtigste, aber gibt die Gefahr der Selbstgenügsamkeit. Wir sind untereinander, wir lernen voneinander, wir korrigieren einander, wir sind fromm, aber die Welt, damit wollen wir nichts zu tun haben. Und damit hören wir auch missionarische Christen zu sein und damit übersehen wir, was zentral ist, dass diese Welt in uns selber ist. Die Welt ist tief gedrungen in uns selber. Luther sagt, verloren in uns selbst, gerettet in Christus. Jeder Fromme hat sehr viel Welt in ihm, ob der das zeigen will oder nicht. Er kann das nicht überdecken von Gott. Die andere Gefahr ist eine Gefahr für mich. Ich stehe nicht in Gefahr der Ghettoisierung, weil ich habe alle möglichen Interesse mit Literatur, mit dieses. Die andere Gefahr ist die Gefahr der Verweltlichung. Das bedeutet, dass man sagt, ich bin ein missionarischer Christ, ich muss zu die Welt gehen, ich muss bezeugen, wer Christus ist und ich habe keine Angst für die Welt. Ich habe keine Angst für die Welt. Ich heiße David schließlich. Ja, keine Angst für die Welt. Ich bin da, mit denen zu sprechen und ich kann mit Professoren sprechen, weil ich kenne mich in vielen Gebieten aus. Deswegen ist es gut, etwas Bildung zu haben. Ich kann Menschen erreichen, die in alle möglichen Gebiete Professoren und so weiter sind, weil ich kenne mich in vielen Gebieten aus wie ein Professor. So ist das. Das birgt eine große Gefahr. Die Gefahr heißt Petrus und die kleine Jaffe. Petrus. Was passiert mit diesem Petrus? Petrus hat Jesus erlebt als der Gekreuzigte. Er hat ihn erlebt als der Auferstandene. Und Jesus sagt, geh zurück zum See Genezareth, mich zu treffen. A und O. Anfang und Ende. Er hat den berufen von da und er schickt ihn am Ende zurück. Und was passiert mit dieser liebe Petrus? Er geht zurück zu seiner alten Person. Er ist Fischer. Er soll Menschenfischer. Er geht in sein Fischrevier am See Genet zurück. Er ist Profi und er geht fischen. Abends, wo man was fangen kann. Tagsüber gehen die Fische unten und er fängt gar nichts. Kein einziger Fisch. Das ist nicht möglich. Gott hat die Fische abgehalten von seinem Netz. Das ist ein Profi. Ein Profi fängt immer was. Und nicht nur das als Beispiel, dass er weg von Christus ist. Er kennt ihn gar nicht. Lesen Sie das Text sehr genau. Ich habe das öfters ausgelegt in Vorträgen. Er kennt Jesus gar nicht mehr. Er sieht ihn und er hat keine Ahnung, dass es Jesus ist. Zwei Zeugen, dass er zurück zu seiner alten Person. Wenn das mit Petrus passieren, kann es bei jedem von uns passieren. Ich erzähle jetzt über mich, weil ich glaube, ein Pfarrer muss gegen sich selbst predigen, wenn er die Gemeinde erreichen will. Nicht da als ein großes Beispiel und so, sondern als ein Beispiel, was Christ ist, verloren in uns selbst. Ich ging zurück zu meiner alten Heimat in New York mit meinen Eltern. Das war ich habe immer natürlich die Christvesper, die erste Weihnachtstag und Altjahrabend. Und dann ging ich nach New York und traf meine Eltern in New York für, ich glaube, 10 Tage. Das ist für Jahre. Und meine Eltern sind nicht sehr fromme Leute. Sie haben einen Glaube, wie ein liberaler Christ einen Glaube hat, aber sicherlich nicht meine Glaube, weder als Jude noch als Christ. Und was tun wir? Wir essen, Juden im Allgemeinen trinken nicht Alkohol, wir essen, wir gehen ins Theater und ich bin in mein altes Revier wie Petrus mit meinen Eltern unter nicht sehr gläubigen Menschen und so weit weg war ich von Jesus und ich bin ein Bekehrter. Das ist bei Epiphanius und es war meine Frau, die ein Fingerzeichen auf mich macht. Sie sagt, heute ist Epiphanius, wir gehen im Gottesdienst. Ich habe gar nicht bemerkt. So weit weg war ich eine Bekehrte von Jesus, in mein altes Revier wie Petrus. So weit weg von Jesus. Und wir gingen in einen Gottesdienst und ich habe was erlebt, die auch keine Finger zeigen auf mich. Ich weiß nicht, wie das in Ihrem Gottesdienst gibt. Es gibt zwei Arten, diese Bußbekenntnis zu bringen. Entweder vor der Predigt, ziemlich am Anfang, oder nach dem Predigt. Ich bin absolut dagegen, dass es vor dem Predigt gemacht. Buße kommt aus dem Predigt. Ich war unfähig in diese gute Gemeinde. Das war eine sehr gute Gemeinde. Das war Gottes Vorsehen. Haben Sie die Bußpredigt am Anfang? Ich habe geweigert, das auszusagen, weil ich ehrlich mit mir selber, das würde plappern. Ich war im Welt, in mein alte Welt, wie Petrus nicht ein Menschenfischer, sondern sein alter Fischer war. Ich habe geweigert, das zu beten, weil ich bin ehrlich mit mir selber. Es gibt viel Probleme mit Jaffin, aber ehrlich bin ich mit mir selber. Nur nach einer sehr guten Andacht und wunderbare Musik, Schutz und Mendelssohn, zwei mein liebster und tiefster Komponisten und ein sehr guter Kreuzesandacht, dann war ich wieder bei Jesus. Bedenken Sie die andere Gefahr. Manche hier sind diese Gefahr vielleicht größer als die der Ghettoisierung. Wenn man geht zurück, vor allem zu die alte Heimat, die alte Zusammenhang, ein Alkoholiker, die befreit ist und geht zurück in diese Gegend, ist zutiefst gefährdet. Eine Hure auch, ein Rauschgiftsüchtiger auch. Und sehr einfach in die alte Umgebung, die nicht gläubig ist, kann man wie Petrus dann zurück zu ein Fischer und kein Menschenfischer, bis dann diese Begegnung mit Jesus ihn zurückbracht oder wie bei mir. Wir stehen, und das ist sehr wichtig hier, mit dem Thema krumm. Krumme Wege bei uns sind zwei zentrale Möglichkeiten, Skille und Charybdis. Die Ghettoisierung, in wen wir sind unter Christen, das brauchen wir dringend. Um biblische Vertiefung, um Korrektur durch der Predigt, um Gebet, um Schriftverständnis und so weiter. Aber wenn das ein Selbstzweck wird, nicht ein Auftanken, das man weitergeben kann, dann führt es zu Ghettoisierung. Und die andere Gefahr, und das trifft mir als die meisten von Ihnen, ist die Gefahr der Verweltlichung. Denn ich bin viel in der Welt und ich komme mit viel Kontakt mit Menschen, die nicht Christen sind. Und die Gefahr ist in meiner Liebe zu Musik und Malerei und Dichtung und so weiter, dass ich auch verweltlich sein könnte oder in meine alte Heimat. Wir brauchen beides. Es gibt ein sehr gutes Buch von einem Engländer, von Knowles über die großen Glaubensmenschen. Und er geht durch alle Kirchen und er merkt, dass es gibt zwei Eigenschaften von Echtgläubigen. Die eine ist Vertiefung in Gebet, in den Schrift, in die Gemeinde. Und die andere ist missionarische, tiefmissionarische Einsätze. Und das ist eine Einheit. Kirche kann nur geändert sein, nicht durch amerikanische Geschäftsmethoden, wie manche das versuchen. Die einzige Weg, dass diese Kirche noch leben kann, ist einzelne Menschen, das ist Kirchengeschichte, einzelne Menschen, die so berufen sind von dem Herrn, dass sie sich so vertieft haben in Gottes Wort, in Gebet, in die Gemeinde, dass sie weitergeben kann. Und das ist ein Prozess. Und das ist genau eine totale Ablehnung der Psychologie C.G. Jung, der basiert auf Introvert und Extrovert. Die großen Glaubensmänner waren zutiefst introvertiert. Luther könnte monatelang mit den Schrift in Gebet. Und die waren zutiefst extrovertiert, denn aus das bekommen sie den Kraft weiterzugeben. Und das ist der Weg der Zukunft unserer Gemeinde und unserer Kirche. Wir brauchen Menschen, die so tief von Gott bewegt sind, so vertieft in ihre Gemeinden und Gemeinschaften, dass sie die Kraft geben, bekommen weiterzugeben. Wie heißt dieses Sprichwort? So mit dem Herz, dass der Mund läuft über, oder so mit dem Mund, dass das Herz läuft, wie heißt dieses Sprichwort? So voll mit? Ja, gut. Der Herz so voll ist, dass der Mund läuft über. Und das ist, was wahre Christsein bedeutet. Und das ist der einzige Weg, unsere Gemeinden und unsere Kirche wiederherzustellen. Krummer Weg, Skille und Charybdis. Die krumme Weg, wie wir das in der Bibel sehen, die müssen gerade. Und es ist faszinierend, wenn Sie die Bildsprache, ich bleibe bei Sprache, nicht weil, nur weil ich Dichter und Kunsthistoriker, sondern weil die Bibel zeigt ständig diese Spracheinheit. Wie ist es mit Paulus? Zu welcher Straße kommt er, getauft zu werden? Wie heißt die Straße? Die gerade Straße. Und was ist das Gegenteil von krumm? Gerade. Und das ist der Weg, dass wir ständig durch der Predigt, durch Bibellesen, durch Gespräch mit anderen, unser krumme Wege, und wir alle haben diese Wege, und die denen vertäuschen, gehen der Weg der Pharisäer und glauben, dass sie besonders sind und besonders fromm. Dieser krumme Weg muss immer wieder neu gerade gemacht werden. Und das passiert durch der Predigt, durch Bibellesen, durch die Gemeinde. Und in wen sie gerade gemacht sind, und das ist ein immer wieder Prozess, verloren in uns selbst, gerettet in Christus, ein Grundsatz Martin Luthers und eine Wahre. Kann nicht gerade werden, noch was fehlt, gezählt werden. Krumm. Aber hier müssen wir ein Korrektur an das Buch der Prediger. Krumme Wege, und was er meint, ist unser selbst ersuchte Wege, kann nicht gerade gemacht von uns. Deswegen brauchen wir von außen. Wissen Sie, die ganze Reformation hängt mit zwei lateinische Worte. Das ist die ganze Reformation. Extranos, außerhalb von uns. Heil kommt nicht von uns. Das ist ein Haschen nach Wind, sondern außerhalb von uns, weil der Mensch nicht fähig ist, sich selbst zu erlösen. Und wissen Sie, der Herr hat uns durch die ganze Bibel das gezeigt, in die krumme Wege, die große Glaubensmenschen. Und wo das wirklich am allem tiefsten gezeigt wird, ist in die Passion weg. Als ich erst in Mannsheim predigte zu Passionszeit, es war der Matthäus-Evangelium, die Passionsweg, und ich merkte sofort zwei Linien. Die Linie der Jungen, die immer das Falsche tun. Sie schlafen ein, mein Dackel könnte viel besser die Wache halten als Petrus, Johannes und Jakobus, als ein echter Wachthund, nicht wahr? Die schlafen ein, sie verleugnen ihn und am Kreuz hauen sie alle ab. Nur eines tut ein Junge richtig in die Passion weg, als er weinte bitterlich. Er tut Buße. Und die Kirchen fast immer tut es zu spät. Im Dritten Reich zum Beispiel und so weiter. Und gab die andere Linie. Die ist so gerade wie dieser schmale Weg. Das ist die Linie Jesus. Jesus tut für uns, als wir gegen uns eigene Heil, gegen Christus handeln. Das ist der innerliche Sinn des Glaubens. Meine Wege sind gegen mir selbst. Jesu Wege sind für mich. Oder anders gedruckt, ich bin der schlimmste Feind von mir selber und Jesus ist mein bester Freund. Wenn Sie das wissen, dann wissen Sie, Sie gehen krumme Wege, aber Jesu Weg ist gerade und er will das einebnen, dass wir gerade Wege mit ihm gehen. Und das ist nicht ein für alle Mal. Es gibt denen, die sagen, ich bin bekehrt, nichts kann mir geschehen. Das ist fürchterlich gefährlich. Ich habe zu diesem Mann, er war sogar ein Judenchrist, gesagt, wer harret bis ans Ende, wird selig werden. Es steht deutlich geschrieben, dass wenn die Zeit nicht begrenzt wird, dann werden wir alle von Glauben wegfallen. Selbstsicherheit ist die größte Gefahr für uns. Ich bin fromm, Gott sieht, dass ich fromm. Ich sehe mich anders, ich bin unfromm. Ich bin ein verlorener Mensch. Ich habe ein Gedicht in Englisch veröffentlicht. Der wahre Beispiel Christen ist Abraham. Er ist total geleitet von einem Gott in eine Wege, die er keine Ahnung hat, wo das geht. Der ist ausgeliefert Gottes Gnade. Das hat ein großer Glaubensmann, der Bischof in Bayern war. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit auf Christus als Glück zu bezeichnen. Hermann Bezel. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit auf Christus als Glück zu bezeichnen. Wir sind orientierungslos und verloren in uns selbst. Wir können nicht unser krummer Weg gerade machen. Das ist absolut richtig. Aber einer kommt und er tut das. Und das ist Christus. Und wir leben hier auch in einer Spannung, wie zwischen Skille und Charybdis. Zwischen der alte Mensch in mir selbst, der will immer seine Vorteile, will immer seine Vorzüge, auch in die Gemeinden heute. Menschen betonen, was sie besondere Gaben und schauen nicht die Gaben von anderen, wo er der Haupt ist. Und wir sind alle Glieder und gehören zueinander. Jetzt ist es ein Selbsteinkauf, Gemeinde, was wir haben. Jeder kriegt, was er will und denkt sich an sich selber. Wir sind ausgeliefert Gottes Gnade, denn unsere Wege sind von uns aus krumm. Denn das dichtende Tragen des Menschenherzens ist böse von Jugend an. Und das sind auch Bekehrte. Denn Bekehrung ist nicht ein und für alle Mal. Wir müssen immer wieder neu. Luther hat gesagt, Abendmahl kann man jeden Tag halten. So bedürftig sind wir an Vergebung. Wind, krumm, zentrale Bilder, zentrale Begriffe in der Bibel. Ich sprach in meinem Herzen, was bedeutet das Wort Herzen? Wer weiß, was das Wort in der Bibel, das Wort Herzen bedeutet? Denn das ist ein Wort, das ständig falsch verstanden wird. Deswegen bleibe ich bei dieser. Was bedeutet unser Herz in der Bibel? Machen Sie Fehler, dann lernen Sie. Ja, das eint, ich verstehe das. Ich überlege, ob das richtig oder falsch ist. Das ist an die Klippe. Gesinnung, nein, es geht tiefer als das. Denn Gesinnung bedeutet auch Auswirkung. Herz ist die Ort des Wahrnehmung. Gefühle wie Gedanken. Das ist auch mit Gesinnung verwandt. Das ist keine falsche Antwort. Das hat recht. Aber es ist ein Ort, der Herz bedeutet, was ich denke, was ich fühle. Gewissen spielt eine Rolle, Gesinnung spielt eine Rolle. Es ist das Zentrum meiner eigenen Person, wo Gedanken und Gefühle zu einer Einheit sind. Ich sprach in das Wesen, in meines Wesen. Ich würde sagen, meines Wesen ist vielleicht das Beste, geistliche Wesen. Ich sprach in mein geistliches Wesen, die umfasst beide Verstand und Gefühl. Und so ist eine richtige Predigt, die umfasst unser Verstand und unser Gefühl. Und wie die großen Künstler gewusst haben, große Kunst ist die Vereinigung zwischen Verstand, das bedeutet Form und Inhalt, das ist Gefühl. Ich sprach in meinem Wesen, siehe, ich bin herrlich geworden. Was bedeutet das Wort der Sehe in der Bibel? Ich bleib bei Wort, dass wir wirklich in die Tiefe mit Texte, dass man das im anderen Texte das auch wahrnehmen kann. Wer ist der Seher? Wo kommt das vor in der Bibel? Sehen, Seher. Wer ist bezeichnet als der Seher? Wir wollen der Seher treffen. Das ist Samuel. Das ist die Ohrdeutung von der Prophet. Denn es gibt zwei Arten zu sehen. fleischlich zu sehen und geistlich zu sehen. Wir haben jemanden hier, der diese Blindheit hat. Eine Blinde, der kam zu mir über die Felde im Gottesdienst und er hat mir Folgendes gesagt. Herr Pfarrer Jaffin, früher war ich sehend in Fleisch, aber ich war blind im Geist. Jetzt sind meine Augen nicht weggenommen, aber ich bin sehend im Geist. Ich glaube, das trifft auch unsere Person hier von Gießen. Früher war ich sehend in Fleisch, aber ich war nicht sehend im Geist. Der Seher, der sieht, das ist das geistliche Sehen. Und jetzt ist das umgekehrt passiert. Mein fleischliches Sehen ist weg, aber mein geistlicher Schau ist da. Wissen Sie, ich mache viel Kunstführung und eine meiner lieblingsten Themen, ich habe viel in meinen englischen Lyrik, ist der Vergleich Rembrandt und Rubens. Die sind die zwei größten Maler des 17. Jahrhunderts. Da sind in einer Kunstgalerie, ich glaube, das ist Berlin, direkt nebeneinander eine wunderschöne gemalte Frau von Rembrandt und von Rubens. Und Rubens ist ein fleischlicher Maler. Sicher, er hat auch geistlich gemalt, aber er ist die größte fleischliche Maler aller Zeiten. Er versteht Fleisch und das besser als jeder andere. Und diese Frau ist wunderbar hübsch. Wunderbar, die Haare, das ist Zeichen der Sinnlichkeit in der Bibel, in auch im Talmud. Der Haar und die ganze Person. Und daneben ist Rembrandt. Rembrandt malt geistlich und nicht fleischlich. Man sieht seine Frau Saskia. Und Saskia ist auch schön, aber das ist nicht sein Interesse. Sie schaut jenseits, was da ist. Der Schauende, der Sehende. Die eine ist Fleisch und sehr schön. Die andere ist Geist und geht jenseits das Fleischliche. Das ist ein faszinierender Vergleich. Die zwei größten Maler dieser Zeit. Rubens war nicht ohne Glaube. Er hat wunderbare Kreuzigungen so, aber ist vor allem ein fleischlicher Maler. Siehe, das Sehen. Ich, der Prediger zu Jerusalem. Einer hat mir gesagt, Jaffin, das ist alles richtig, was Sie sagte. Aber ich mag nicht, wenn Sie sagten für die Publikum, ich war der beste Student, mein Professor. Das ist Übermut. Ich habe gesagt, Sie machen einen Fehler. Ich sage das, wie Salomo hier sagt, nicht mich selber zu rühmen, sondern zu zeigen die Grenze der Wissenschaft. Es ist nicht, was man sagt, sondern welcher Zusammenhang. Ich habe überheblich auf diese Frau gewirkt, die ist Theologiestudentin aus Prag. Sie sagte, wenn Sie sagen, Sie waren, der Professor hat gesagt, Sie sind die beste Student, die er je gehabt, das hat er gesagt zu mir, das ist überheblich. Ich habe das nicht gemacht, um mich selbst zu rühmen, sondern in einem kleinen Sinn wie Solomo. Ich, der Wissenschaft gut versteht, mein Doktorarbeit geht über die Grenze der Wissenschaft in historischer Forschung, ich habe das Recht, über die Unwissenschaftlichkeit der Theologie was zu sagen. Verstehen Sie, jede Aussage muss im Rahmen verstanden, in wen es steht. Wenn ich das steht nur für sich, das ist Überheblichkeit. Bei Solomo ist es genau das Gleiche und er hat noch viel mehr Recht, denn er viel weiser als uns alle ist. Das ist eine besondere Gabe. Siehe, ich bin herrlich geworden. Er redet jetzt über das Fleischliche und habe mehr Weisheit als alle. Das ist nicht Überheblichkeit. Weil er benutzt diesen Satz zu zeigen, wie Herrlichkeit und Weisheit unwichtig sind. Wenn er das sagt und dann zeigt, wie weise er ist und wie herrlich er ist, dann wäre es Selbstbetonung. Hier geht es genau das Gegenteil. Ich bin herrlich geworden und habe mehr Weisheit als alle. Das ist eine Wahrheit. Und was ich sagte über meinen Professor ist auch eine Wahrheit. Und es ist nicht benutzt hier, um Solomo zu zeigen oder Jaffin zu zeigen. Es ist hier zu zeigen, die Grenze der Herrlichkeit, die Grenze der Weisheit. Habt ihr verstanden? Sehr wichtig, Sätze in ihr Zusammenhang zu verstehen. Ich sage euch eines, alle ihr Lehre, alle sektiererisches Denken, und Modernismus ist ein sektiererisches Denken, nimmt Texte aus ihrem Zusammenhang und vermacht diese Texte das Zentrum, außer ihr Zusammenhang. Ich gebe euch ein klassisches Beispiel. Wir haben in Amerika einen Schlangenkult. In South Carolina, ein sehr ungebildeter Teil Amerika, da gibt wunderschöne Schlangen. Groß wie das, dick wie das und wunderbar giftig. Die heißt Water Moccasins. Das ist, wo Mercedes und BMW jetzt ihre Sache da machen in Amerika. Ich hoffe, dass sie alle mit dem Leben zurückkommen. Und das, ich will nur zeigen, wie man Dinge aus ihrem gesamtbiblischen Rahmen nehmen kann und das verallgemeinern. Denn das ist sektierisch, das sagt Modernismus, Feminismus, Friedensbewegung sind alle Texte, die aus ihrer gesamten biblischen Wahrnehmung genommen. Das ist sektierisches Denken. Jetzt sind wir bei den Schlangenkult. Die sind gefährdet, da die schon nah an die Schlangen kommen. Wir sind bei den Schlangenkult in South Carolina. Und die nehmen einen Text. Wir werden über Schlangen reden können. Und sie nehmen das buchstäblich, aber nicht von Bild in gesamter Wahrnehmung. Das bedeutet, Jesus tritt den Schlange, die erste messianische Aussage, er tritt den Schlange, das Böse, damit wir nicht mehr sein müssen unter der Herrschaft dieser Schlange. Das bedeutet, wir können über den Böse gehen, der wird uns nicht vernichten. Aber die nehmen das nur buchstäblich aus ihrer gesamtbiblischen Bild und Vorwand. Und das ist Jesus, einer will kommen, der Schlange zu zertreten. Sie kennen das, die erste messianische Aussage. So, hier sind wir und die machen das zu dem Zentrum ihrer Glaube. Das ist typisch von sektierisches Denken. Die nehmen einen Text aus ihrem Zusammenhang, wie Feminismus, wie Friedensbewegung, das ist alles sektierisch, weil es geht außer die biblische Zusammenhänge. Und jetzt bin ich bei den Schlangen. So, sehen Sie die Schlangen da? Vorsicht, Vorsicht, die Füße sind nicht ganz bedeckt da. Ja. Der hat die einzige Sicherheit hier. Und ich gehe sehr langsam, um Beweis zu geben über mein Frömmigkeit. Das ist immer sektierisch. Wer will zeigen, wie fromm er ist als Beispiel, der ist verdorben. Denn echte christliche Glaube führt zu Bescheidenheit. Luther, in seinem großen Buch über Magnificat, über Maria, nicht die Himmelskönigin und die Mutter der Kirche, nein, aber die größte Mensch, die je gelebt, sagt Luther, war sie die Bescheidenste ist. Und wer will seine Glaube für die Gemeinde vorbringen? Das ist verdorben. Unser Glaube kommt von Christus, nicht von uns. Wir sind total abhängig. Ich gehe ganz langsam, wir zeigen für die ganze Gemeinde mein Gottesvertrauen. Ein bisschen wie Petrus auf Wasser, den nur Jesus hat gesagt, der auf Wasser. Und dann schaut er weg und er fällt. Und dann kommt einer, der sagt, aber das sehe ich, bist du rum, ich war Sportlehrer, ich kann das gut machen, lass mein wenig wissen. Diese Sekte gibt nicht mehr. Die sind alle tot. Die nehmen einen Text aus ihrem Rahmen, machen das zum zentralen Text und zeigen ihr besondere Frömmigkeit. Frömmigkeit ist der Entschluss, die Abhängigkeit auf Christus als Glück zu bezeichnen. Total abhängig auf dem Herrn. Siehe, ich bin herrlich geworden, habe mehr Weisheit als alle, die vor mir gewesen sind zu Jerusalem, und mein Herz hat viel gelernt und erfahren. Er sagt das als eine Art von Brief an uns. Schau mal, ich habe das alles von Gott. Er betet von Gott. Und deswegen könnt ihr glauben, was ich jetzt sagen über Weisheit und über Herrlichkeit, weil ich habe die mehr als jeder andere. Das ist glaubwürdig, das ist nicht Selbstangabe. Und ich richte mein Herz darauf, dass ich lerne und erkenne Tollheit und Torheit. Ich ward aber gewahr, dass auch dies ein Haschen nach Wind ist. Das ist zutiefst biblisch, gesamtbiblisch. Ich sage immer gesamtbiblisch. So viel höher die Himmel ist als die Erde, so viel höher sind meine Gedanken und Wege als eure Gedanken in Wege, spricht der Herr. Er macht menschliche Weisheit zu Torheit. Und wie leicht unser frommer, angehende Theologen mit einem naiven, guten Sinn, kindlicher Glaube, zerstört werden von Wissenschaftsgläubigkeit. Weil in Deutschland die höchste Titel ist Herr Professor. Natürlich, keiner hat gut mit dieser Herr Professor. Er hat ihn zu ein schlafmütziger Professor gemacht sein. Ich mag das gerne, diese Herrlichkeit der Professor ein bisschen auf ein anderes Niveau zu bringen. Leute mit einer echten kindlichen Glaube erleben die Professoren, die auslachen diese Art von Frömmigkeit und sagen, ihr müsst die Bibel richtig verstehen, hinterfragen. Und die enden als modernistische Theologen. Und da ist der Streit mit den Eltern, weil sie reingebracht sind in Wissenschaftsglaube. Wissenschaft kann nicht antworten, die wichtigste Themen des Lebens, das habe ich gestern zu genügen über Sir Herbert Butterfield gesagt. Wissenschaft kann nicht Leben erklären, sie kann nicht Liebe erklären, sie kann mich selber, meine Identität nicht wahrnehmen und sie gibt keine Antwort auf Leiden und Tod. Wir müssen die Grenze der Wissenschaft gut kennen. In der Streit in Amerika über Stammzellforschung stand in die International Herald Tribune, die sehr für Kerry ist, dass es ein Kampf zwischen Glaube und Verstand. Harry steht für Verstand, Bush steht für Glaube. Und die meisten evangelikale Christen sind gegen Bush, der für Glaube steht, weil sie wissen gar nicht, was in Amerika los ist, weil sie eingeschüchtert sind von einer Medien, die total gegen Glaube ist. Das ist eine zentrale Wende in die Geschichte der Menschheit, wer gewählt wird. Denn wenn Kerry gewählt wird, gehen wir den schlüpfrigen Weg, die Europa jetzt geht, immer mehr in die Säkularisierung, Homo-Ehe, Abtreibung, Stammzellforschung. Er steht, er war die Linkeste der Linke. Und jetzt, dass er gewählt sein wird, spielt er sich sehr gemäßigt. Das ist ein Scheinbild. Denn wo viel Weisheit ist, da ist viel Grämen. Und wer viel lernt, der muss viel leiden. Warum? Warum ist das so? Weil Weisheit kann nicht die Fragen der Weisheit beantworten. Deswegen leidet man an das. Wenn Sie schauen, die große deutsche Denker, die klugste war Nietzsche. Und der war verrückt geworden und Gotteshasser geworden. Und er war früher am Anfang ein frommer Mann. Wer hat Nietzsches Die unerkannte Gott gelesen, eine der besten Glaubensgedichte in die deutsche Sprache. Ich glaube, er war 18. Er fing an sehr fromm. Heine, der ein Spotter war, endet fromm. Wer kennt die letzte Gedicht von Heine, wo er sich zu Jesus bekennt? Sehr merkwürdig, diese zwei. Wie eine fängt an fromm und endet ganz abseits und die andere fängt an total abseits und endet sehr fromm. Sehr, sehr merkwürdig, was alles möglich ist. Aber die Weisen waren sehr unglückliche Menschen, Schopenhauer. Mit seinem Pessimismus, ein sehr unglücklicher Mann. Die sind unglücklich, weil sie scheitern an sich selber. Weisheit kann nicht die zentrale Fragen des Lebens antworten. Und zu wissen viel. Es ist auch manche unser Frommer, die glauben, wenn man die Bibel 100-mal gelesen hat, ist man besonders. Ich interessiere mich nicht für Leute, die die Bibel 100-mal gelesen haben. Das habe ich niemals getan, noch will ich das jemals tun, weil es bringt nichts. Die Frage ist, wie man die Bibel liest. Ob man sieht die zentrale Themen, ob man sieht die zentrale Bilder, ob man sieht das Christologische im Alten Testament, ob man sieht die Erfüllung, die Gesetze im Alten Testament in Jesus. Dann fängt man an, die Bibel zu verstehen. Zu sagen, ich habe so viel die Bibel gelesen, das bedeutet gar nichts. Die Frage ist, ob man die zentrale Linie sieht und versteht. Und lebt danach. Das ist, was wichtig ist. Ich habe nichts gegen Bibellesen, verstehen Sie mich richtig. Ich bin für richtige Bibellesen. Und hier steht, dass Weisheit macht unglücklich. Warum? Denn der weise Mensch kann nicht ergründen, wer er ist, woher hingeht und was Zukunft bedeuten kann. Zwei Male haben das als zentrale Thema. Woher komme ich, wer bin ich, wohin gehe ich? Wer weiß, wer diese zwei Male sind? Eine ist ein tief fromm und die andere ist überhaupt nicht fromm, aber sehr weise. Die eine heißt Caspar David Friedrich und ein sein berühmtester Bilder, die steht auf einem Buch von mir, Lebensrhythmen, ein frühes Buch. Da ist der gleiche Mensch als Kind, Mittelalter und alt. Woher kommen wir, wer sind wir, wohin gehen wir? Und die andere ist Paul Gauguins Meisterwerk, die hängt in Boston mit diesem Titel. Woher kommen wir? Wer sind wir? Wohin gehen wir? Und eine Weise mit menschlicher Weisheit hat keine Antwort. Und er muss das zugeben. Er hat keine Antwort. Und deswegen ging ich weg von Wissenschaft, wo ich längst Professor werde. Deswegen sage ich, ich werde längst Professor. Weil ich gewusst, dass dieser Weg nicht zu Weisheit führt. Und ich gebe euch ein klassisches Beispiel. Mein berühmtester Professor hat bei einem Publikum gesprochen mit der italienischen Botschaft. Er war ein leidenschaftlicher italienischer Jude, kein Glaubensmann. Und er hat nach einem sehr tiefsinnigen Vortrag gesagt, für das ganze Publikum, nächstes Mal vielleicht lege ich diesen Text anders aus. Wissen Sie, wer das ist? Das ist Pontius Pilatus. Was ist Wahrheit? Man kann es so oder man kann es so sehen. Das nennen wir Relativismus. Der gleiche Professor kann die gleiche Sache so verstehen oder so verstehen oder so. Und ihr glaubt, er ist klug. Wissen Sie, es gibt nur ein Bismarck. Aber wir haben mindestens 100 Bismarcks in die Forschung. Es gibt die katholische Bismarck, der evangelische Bismarck, der norddeutsche Bismarck, die süddeutsche Bismarck. Es gibt die liberale Bismarck, es gibt die sozialistische Bismarck, es gibt die nationale. Jeder sieht Bismarck nach seiner eigenen Auffassung. Das nennen wir Relativismus. Man kann es so oder so oder so oder so, aber es gab nur ein Bismarck. Ich bin Christ geworden auch wegen Jesu Aussage. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Das ist das Gegenteil von Pontius Pilatus. Was ist Wahrheit? Er sagt, ich bin die Wahrheit. Und das ist das Problem, die Salomo im tiefsten Sinn hier uns beibringt. Die Problem, dass viel Wissen hilft uns nicht weiter mit der zentralen Frage des Lebens. Und die größten Philosophen von zutiefst schwierig und leidenden Menschen, weil sie haben keine Antwort finden können zu diesen Fragen. Ich glaube, wir sind etwas tiefer gegangen heute. Meine Zielsetzung mit euch ist, was ich gerade gesagt habe, dass sie lernen, die Bibel in die Tiefe zu lesen. Nicht zu sagen, ich habe 100 Seiten heute gelesen, sondern ich sehe hier Jesus in diese alttestamentliche Gesetz und was er dazu sagt. Und ich sehe in diesem Bild von Wind eine gesamtbiblische Auffassung von Heiliger Geist und hier umgedreht. Und dass sie lernen, dass die Augen aufgemacht wird zu die Bildsprache und dass sie bewusst werden, wie die krumme Wege, eine der zentralen Stichworte hier, wie die alle die großen geistlichen, großen Glaubensleute gehen krumme Wege, bis die gerade gemacht. Ein klassisches Beispiel ist Paulus. Und wenn sie mehr und mehr die Bibel in die Tiefe lesen, sie werden selber vertieft, weil die Bibel zeugt alles von einer Person. Als ich erst in meiner Gemeinde Religion unterricht, habe ich gesagt, das Alte Testament ist über ein Volk, das Neue Testament über eine Person. Das ist falsch. Und ich weiß das jetzt. Das Alte Testament ist auch über einen Mensch und nicht über ein Volk, über Jesus. Und ich werde euch das beweisen. Was ist ein Prophet? Und welche Bücher sind prophetische Bücher? Christen werden antworten, die Schrift Propheten. Das ist falsch. Juden werden antworten etwas tiefer. Es gibt die vorderen Propheten und die Schriftpropheten. David, Salomo sind auch Propheten nach jüdischem Verständnis. Wissen Sie, wer weiß hier, wer der Inbegriff der Prophet ist? Der wichtigste aller Propheten in der Bibel für einen Jude. Wer weiß das? Der heißt Mose. Mose gilt als der Inbegriff der Prophet, der höchste prophetische Gestalt. Sogar Abraham gilt als Prophet. Und wissen Sie, warum das so ist? Das wissen die Juden nicht, aber wir sollen wissen. Das ganze Alte Testament ist ein prophetisches Buch, weil alles hat mit Jesus zu tun. Die ganze Weisheit des Offenbarung Gottes im Alten und Testament zielt auf nur eine Person. Israel ist nicht erwählt um Israel willen, sondern direkt bei der Erwählung durch dich würde gesegnet alle Völker auf Erden. Israel ist erwählt um Jesu willen. Und ich hoffe, dass sie lernen, in die Tiefe mit Gottes Bildsprache, mit die zentralen Themen der Bibel, immer mehr Jesus zu sehen. Und je mehr sie das sehen und bewusst werden, wird das eine innere Bedürfnis in sie erwecken, das weiterzugeben, dann haben sie die wahre Weisheit entdeckt. Ich bin der Weg, die Wahrheit oder die Weisheit und das Leben. Das kann nur Jesus sprechen. Alle anderen, wenn sie weg davon fallen, sind Narren in Gottes Augen. Amen. Wir heben uns zum Gebet. Wir bitten um Kraft. Wir bitten um Kraft des Gebetes, vor wir dein Wort lesen, dass unsere eigenen Gedanken und Ziel und Wünsche weg sind. Wie sollen wir dich empfangen, Herr Jesus? Dein Wort durch die ganze Bibel, in alle Gesetze, in alle Handlungen bist du da, alt wie Neutestament. Und du bist da nicht nur als Heilsgeschichte, du bist da als unsere Heilsgeschichte. Lerne uns immer wieder neu, dass du bist unser Weg, dass du bist unsere Weisheit und dass du bist unsere Zukunft. Wir danken dir, denn du richtest uns durch dein Wort und du richtest uns auf, du gibst uns neue Kraft. Lass uns nicht verfallen in Ghettoisierung, lass uns nicht verfallen in Weltlichkeit. Lass uns zwischen Skille und Charybdis gehen, weil du dazwischen gegangen bist, dieser schmale Weg zu dein Kreuz. Du gehst voran, wir wollen dir nachfolgen. Amen.